Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Herzlich willkommen zur Doppelspitze. Heute wieder an meiner Seite
Leonie Hines, Volontärin beim Staatsanzeiger.
Schön, dass du wieder da bist. Und mein Name ist Raphael Binkowski, ich bin Chefredakteur des Staatsanzeigers. Wir reden heute über 100 Tage Grün-Schwarz und eine erste kleine Bilanz, was Cem Özdemir und Manuel Hagel denn so gemacht haben. Leonie, was haben sie denn gemacht?
Du, kennst du diese magische Zahl 3? Man sagt doch immer, alle guten Dinge sind 3. 3 ist so eine magische Zahl in Märchen, die kommt immer wieder vor.
Da hast du recht, ja.
Richtig. Und wir haben jetzt nämlich auch vor der Sommerpause genau 3 Reformvorhaben bekommen.
Okay.
Davon hast du bestimmt schon was gehört.
Ja. Dunkel.
Dunkel.
Aber erzähl doch mal, was genau hat denn Grün-Schwarz jetzt nochmal beschlossen?
Ich würde sagen, wir machen das nacheinander.
Gut.
Fangen wir mal an mit dem Effizienzgesetz. Was hältst du davon?
Vielleicht müssen wir nochmal unseren Hörern erklären, was das Effizienzgesetz genau bedeutet. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Ich versuche es möglichst einfach auszudrücken. Im Prinzip geht es darum, dass eben sämtliche Berichts-, Dokumentations- oder Aufbewahrungspflichten zum Ende nächsten Jahres auslaufen. Also Ende 2027 wird das quasi alles hinfällig. Und dann müssen solche Prozesse künftig vom Staat, sagen wir mal, gut begründet werden, damit die 2028 noch aufrechterhalten bzw. neu aufgelegt werden dürfen. Das Ganze soll dem Bürokratieabbau dienen und ja, uns allen das Leben leichter machen, die Verwaltung ein bisschen, wie hast du es so schön geschrieben, ein schlanker Staat soll die Verwaltung so ein bisschen leichter machen.
Genau. War ja auch ein ganz zentrales Wahlversprechen. Die Idee kam, glaube ich, von Cem Özdemir oder von Manuel Hagel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das zuerst hatte. Böse Zungen behaupten ja, das ist auch eine Idee, die es schon länger gibt. Aber egal. Also die Idee ist, dass man so eine Art Beweislastumkehr macht. Bisher war es ja so, da musste der Normenkontrollrat, das ist so ein Gremium, das sich für den Abbau von Bürokratie eingesetzt hat, ganz genau begründen, warum diese Vorschrift, diese Pflicht zur Dokumentation, diese Norm denn jetzt unbedingt wegfallen muss. Ja? Und da gab es natürlich immer 1000 Gründe, warum das nicht geht. Und jetzt sagt Grün-Schwarz, wir machen es genau andersrum. Wir schaffen erstmal alles ab. Und wenn irgendwas begründet werden soll, warum hier eine Statistik erhoben werden soll, warum man irgendwas dokumentieren soll, irgendwelche Listen erstellen über irgendwelche Dinge, die man tut, das geht vor allem vom Unternehmen, aber auch Kommunen haben solche Auflagen vom Land, das fällt erstmal alles weg. Und dann muss man eine sehr gute Begründung finden, warum das denn wirklich sein muss. Ne? Und die muss dann auch der Landtag beschließen. Das kann nicht nur sein, dass irgendein Ministerium meint, nein, nein, wir brauchen das schon. Alles eine sehr hohe Hürde, aber es ist natürlich nicht so einfach, wie es jetzt klingt.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Ich habe natürlich wie immer auch ein paar Zahlen für dich mitgebracht.
Oh ja.
Und es gibt nämlich eine KI-gestützte Analyse der IHK aus der Region Stuttgart. Und die hat mal identifiziert, wie viele konkrete Bürokratiepflichten es in den Landesgesetzen gibt.
Da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich auch noch nicht gehört.
So, insgesamt wurden 217 Landesgesetze unter die Lupe genommen, beziehungsweise wurde in 217 Landesgesetzen was gefunden. Rate mal, wie viele Pflichten es denn waren. Sag mir mal eine Zahl, irgendeine.
1000?
Das war jetzt fast schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Hier, oh. Ich wollte dich jetzt schocken mit einer total hohen Zahl.
Sagen wir mal 100. Ich sage jetzt mal 100, damit der Effekt zustande kommt. Ja.
Also, Chef, mit dir macht das keinen Spaß.
Leonie, frag doch nochmal. Also ich... Frag doch nochmal.
Okay, nochmal. Was denkst du, wie viele Pflichten sind in diesen 217 Landesgesetzen?
Also, schwer zu schätzen. Ich sage jetzt mal, ich greife an eine Zahl 100.
Also, dreistellig stimmt zumindest mal.
Immerhin.
Wir sind bei 720.
Wow.
darunter 238 Berichts- und 284 Dokumentationspflichten.
Das ist eine ganze Menge Holz, ne? So. Und ich petze jetzt mal, warum ich auf die Zahl 1000 gekommen bin. Tatsächlich hat die Lanze ja auch selber mal nachgezählt und Herr Özdemir hat in seiner letzten Landespressekonferenz gesagt, sie seien auf eine vierstellige Zahl gekommen. Ja? Und davon sind etwa die Hälfte vom Land selbst und die anderen kommen halt von Bund und EU. Ne? Mhm. Ist eine ganz schöne Nummer, ja, die da zu machen ist. Und das zeigt auch ein bisschen das Problem. Du musst die erst mal finden. Ja? Das ist ja, es reicht ja nicht, ein Gesetz zu machen, wo drin steht, wir schaffen alle Berichtspflichten ab, weil du musst ja erst mal rausfinden, welche gibt es überhaupt. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was dieses Gesetz so, also das klingt jetzt erstmal so toll und das hat man jetzt rucki-zucki im Kabinett verabschiedet. Aber jetzt gilt es erstmal darum, alle Berichtspflichten herauszufinden und gucken, wo sind die denn und was, wie kann ich sie denn abschaffen?
Ich habe dir ja vorher schon gesagt, dass diese Pflichten Ende 2027 auslaufen sollen. Das heißt, Stand heute noch ein bisschen weniger als anderthalb Jahre.
Yes.
So, was hältst du von dieser Zeitspanne oder weißt du, warum man das jetzt genau auf Ende 2027 gelegt hat?
Das ist natürlich ein willkürlich gegriffener Zeitraum. Das ist, hat übrigens Özdemir im Wahlkampf so versprochen. Da muss man sich auch dran halten.
Also Willkür hat eigentlich hier nichts zu suchen.
Das stimmt. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, also ich meine, man hätte sagen können Ende diesen Jahres, aber ich glaube, das ist komplett unrealistisch, weil die Regierung hat sich jetzt erstmal bilden müssen. Alle müssen ins Amt kommen und alle müssten erstmal wissen, wo der Kaffeeautomat in dem Ministerium steht. Ja, blöd gesagt, ja, also. Metaphorisch gesprochen natürlich.
Alles nur Metapher.
Alles. Wir sind nur in der Metapher. Und dann ist jetzt gleich mal Sommerpause. Ich meine, ganz ehrlich, so richtig beginnt der Betrieb jetzt erst wieder im September. Das ist, glaube ich, also das wäre selbst bei Herkulesaufgaben und sonstigen Wunderfähigkeiten nicht zu schaffen gewesen. Das heißt, man braucht schon ein bisschen eine Zeit, bis das alles ist. Und der Teufel wird ja im Detail stecken. Ja, ich meine, wir wissen doch, wie das ist. Das klingt jetzt erstmal total toll. Keine Statistiken mehr, keine Berichtspflichten, keine Dokumentationen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Leute im Statistischen Landesamt nervös werden. Die erfassen ja zu allen möglichen Zahlen, zur Wirtschaftsentwicklung, zur Beschäftigung, zur Fortpflanzung von Familien. Also es gibt ja zu allem eine Statistik. Ja, und da, die gehen natürlich nur, wenn auch Zahlen erhoben werden. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen keine Zahlen mehr erheben, nehmen wir an, wir würden das jetzt für alles beschließen. Ich meine, dann würden auch keine Statistiken mehr erfassen. Da könnte man aber auch gar nicht mehr sagen, in welcher Lage ist in unser Land. Ja, also so einfach ist das jetzt vielleicht doch nicht. Ja, alles mal einfach so abschaffen. Mhm. Klingt immer so toll, ne?
Stichwort Transparenz. Mhm. Welche genauen negativen Folgen hätte es denn, wenn wir diese Statistiken alle nicht mehr hätten?
Ne, also nehmen wir mal an, also wir würden keine Statistiken mehr erfassen, wie viele Menschen im Land angestellt sind oder wie sich Wirtschaftsunternehmen entwickeln. Ich meine, dann hätte man auch, würde man ein bisschen im Blindflug agieren, auch in der Politik zum Beispiel am Ende des Tages, wenn man gar nicht wüsste, wie strukturelle Daten sind. Das ist schon wichtig. Die Kunst wird halt sein, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ja? Also bestimmte Dinge werden wir erheben müssen. Da gibt es auch gesetzliche Pflichten dazu. Übrigens, da hat sich Grün-Schwarz auch einen coolen Trick einfallen lassen. Wenn es eine gesetzliche Pflicht, die von einem Bund oder so kommt, werden sie es trotzdem erstmal abschaffen und wieder einführen, aber halt in der einfachsten, schlanksten Version, die es geht. Ja, also sie wollen wirklich alles abschaffen und dann wieder einführen, das, was nötig ist. So, und dann wird man natürlich auf bestimmte Dinge einfach gucken müssen. Ja, so. Ich meine, also so ein Beispiel, du musst zum Beispiel ja erfassen, Arbeitszeit, Mindestlohn. Da brauchst du gewisse Statistiken, um das zu erheben, wie viele Stunden hat jemand gearbeitet, was habe ich jemand bezahlt. Da gibt es natürlich ein Bundesgesetz, das dafür spricht, das kannst du nicht einfach abschaffen. Ja? Weil also würde ja vielleicht auch Betrug Tür und Tor öffnen und dann sagst du, ja gut, ich zahle den Mindestlohn, aber du arbeitest halt doppelt so lange. Ja? Also so Tricks gibt es ja. So, und was macht man dann? Dann wird man sagen, ja gut, klar, das ist ein Gesetz, aber ich schaffe erstmal die Vorschrift ab, die es vielleicht mit ganz langen Listen und komplizierten Dokumentationen verlangt. Mir reicht eine Strichliste. Oder du kannst mir einmal im Monat digital durchgeben, fertig. Ja? Sowas kann man sich vorstellen. Nur, du musst dich ja mit jeder Vorschrift halt doch mal beschäftigen und das braucht halt auch Zeit.
Ich würde fast sagen, das hört sich dann nach sehr viel Bürokratie für Bürokratieabbau an.
Genau, also es ist ja auch in der letzten LPK der tolle Begriff gefallen, auch der Bürokratieabbau muss entbürokratisiert werden. Aber da komme ich später noch dazu, es gibt ja noch zwei weitere Sachen, die Grün-Schwarz beschlossen hat.
Aber bevor wir dazu kommen.
Genau.
wollte ich noch erzählen, wie es dann in einem anderen Bundesland aussieht.
Mhm. Da bin ich jetzt gespannt.
Und zwar in Nordrhein-Westfalen oben. Mhm. Und zwar haben die im Juli 2026 nämlich auch ein Entlastungsgesetz auf den Weg gebracht.
Okay.
Und das soll eben die Berichtspflichten für Unternehmen ab 2027 schon zunächst aussetzen. Und das soll eben diese Berichtspflichten für Unternehmen ab 2027 erstmal aussetzen und ab 2028 dann vollständig aufheben. Also so ähnlich wie bei uns, nur dass man, wie soll man sagen, so eine Probephase, so ein Probeabo schon 2027 macht. Okay. Ist die Antwort jetzt Willkür, wenn ich dich frage, warum man das dort so gemacht hat und hier so?
Naja, die hatten halt keinen Regierungswechsel. Ne? Das heißt, die konnten das Jahr 26, glaube ich, noch ein bisschen besser nutzen. Oder sind mutiger und sagen, wir machen es mal einfach. Ne? Das ist die interessante Frage. Mhm. Dazu kenne ich mich ein bisschen, nicht so ganz bis im Detail, mit der nordrhein-westfälischen Landespolitik aus. Es gibt aber einen interessanten Urheberstreit, weil Baden-Württemberg behauptet, die haben es geklaut von uns, dieses Gesetz. Und die anderen behaupten, nein, wir hatten zuerst die Idee. Da kann man jetzt natürlich lange diskutieren. Weißt du, wie wir Ricola bei den Schweizern, Wert auf Runden, ja?
Jetzt mal eine ganz einfache Frage.
Ja, Frage.
Wen interessiert es, wer es erfunden hat? Hier gibt es keinen Patentstreit.
Natürlich, aber Politiker wollen ja immer gerne auch die sein, die...
Ach, die wollen sich auf die Fahne stellen.
Ja, natürlich, ja.
So.
Jetzt. Und jetzt sage ich dir mal was, das habe ich aus informierten Kreisen gehört, das ist natürlich auch nicht die Idee von Herrn Özdemir gewesen, sondern das sind alles Ideen, die sind schon ganz ziemlich lange in den Schubladen der Staatsministerium irgendwo mal gemacht. Der hat irgendein kluger Mann sich mal ausgedacht, vielleicht auch gar nicht aus Baden-Württemberg, das wissen wir nicht. Aber du hast völlig recht, das ist völlig egal. Hauptsache es kommt was, es wird umgesetzt. Ja.
Solange es funktioniert, ist es mir ehrlich herzlich egal, wer sich's ausgedacht hat.
Nur der Vollständigkeit haben wir das jetzt auch besprochen, ja. Aber da vielleicht noch ein Punkt, ja. Das ist schon eine wichtige Sache. Das ist jetzt nicht nur Baden-Württemberg, sondern das haben andere Bundesländer auch verstanden. Da gibt es, glaube ich, auch eine Allianz. Herr Özdemir, unser Ministerpräsident, wie er sich immer nennt, hat einen sehr guten Draht nach Niedersachsen zu Olaf Lies. Nicht nur, weil die gemeinsam Automobilthemen haben, auch nach Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch zu Bayern. Das heißt, da gibt es auch Allianzen, um solche Themen bundesweit voranzutreiben. Und nicht zuletzt unsere liebe Bundesregierung, Carsten Wildberger, der Digitalisierungsminister, auch die Themen sind da oben angelangt, weil das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn das auch deutschlandweit so umgesetzt wird. Ja. Und da, glaube ich, ist das, was aus Baden-Württemberg gekommen ist, schon ein wichtiger Impuls, dass es eben auch anderswo umgesetzt wird. So viel der Ehre muss dann doch sein.
Und ich würde sagen, damit können wir das erste Thema Reformvorhaben Effizienzgesetz auch abschließen.
Oder? Haken dran, genau.
Haken dran. Dann kommen wir zum zweiten. Und zwar gibt es das zweite Reformvorhaben, da geht es nämlich darum, unter dem Vorsitz von Manuel Hagel eine sogenannte Zukunftskommission zusammen mit den Fraktionschefs im Landtag und den Vertretern der kommunalen Dachverbände aufzustellen, sag ich mal. Und ja, also ich habe mir mal wieder Zahlen angeschaut und irgendwie ist mir da so eine kleine Diskrepanz aufgefallen.
Aha.
Zwischen den Kommunen, die gerne 2 Milliarden Euro hätten, um ihre Defizite zu wecken. Und der Regierung, die bisher 500 Millionen geboten hat für Energiesanierungen. Jetzt zunächst mal meine Frage, um welche Defizite geht es in den Kommunen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen.
Genau.
Und fangen wir mal mit der Frage an.
Müssen wir ein bisschen auseinanderdröseln. Also, wir haben zwei Ebenen. Das eine ist eine ganz aktuelle Finanzkrise. Die ist dramatisch. Die liegt einfach daran, dass die Unternehmen keine Gewerbesteuer mehr zahlen oder sehr viel weniger, vor allem die Automobilunternehmen, die Zulieferer, die Maschinenbauer. Und das trifft die Kommunen natürlich brutal, gerade hier in Baden-Württemberg. Da leben ganz viele wie Sindelfingen, Friedrichshafen, die leben von Automobil- und Zulieferern. Und ja, das ist das eine, die allgemeine Wirtschaftslage. Es sinkt dann auch die Einkommensteuer, wenn weniger Leute beschäftigt sind. Also die Kommunen, die haben echt ein Problem. Und wir hören das ja seit Jahrzehnten, dass die Kommunen immer sagen, es ist noch nie so schlimm gewesen. Diesmal aber sagen auch die Leute in der Landespolitik, diesmal stimmt es. Ja? Also ist dramatisch. Dazu kommt noch, dass die Gesundheitsreform von der noch Gesundheitsministerin Nina Marken, Squealer also aus Baden-Württemberg, die Kliniken hier im Land brutal trifft, ja, weil ja, die sind eigentlich schon effizient zusammengelegt und müssen jetzt noch höhere Defizite schultern. Also die stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand, das Wasser steht bis zum Hals, also noch mehr Wörter, noch mehr Metaphern fallen mir nicht ein. So, und das ist so, und das sieht auch das Land. Und das Land hat auch gesagt, da müssen wir es tun. Es gibt diese 500 Millionen für Energiesanierung. Das ist ein für den Grünen Thema. Das passt natürlich für alle. Man wird noch mehr machen. Das muss man auch sagen. Da finden gerade Verhandlungen statt. Es gibt jetzt Haushaltsverhandlungen des Landes. Und parallel zu diesen Haushaltsverhandlungen spricht immer das Land auch mit den Kommunen, also mit den kommunalen Spitzenverbänden, Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag. Die werden das tun müssen, aber natürlich sind 2 Milliarden Euro schon ein Pfund. Ja, das kann selbst Baden-Württemberg nicht mal so eben schultern, zumal das Land ja auch kein Geld hat. Ja, die haben ja das gleiche Problem, dass überall Defizite sind. Man hat schon die Schuldenbremse gelockert, soweit das geht. Beziehungsweise da gibt es noch einen Streit zwischen Grün und Schwarz. Die Grünen würden es gerne noch mehr lockern. Die CDU sagt nein, erstmal sparen. Kompliziert. Ja, du siehst, da sind jetzt viele Dinge, die übereinander laufen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Kommunen haben gerade keine Kohle. Und zwar dramatisch und das Land muss helfen. Hat aber jetzt erstmal nichts mit der Zukunftskommission zu tun. Das ist reine Finanztechnik.
Mhm. Du hast gerade einen Doppelhaushalt angesprochen.
Ja.
Wissen wir da schon irgendwas? Irgendeine Kleinigkeit, irgendwelche Vorabinfos?
Ja, schon ziemlich viel. Also ja. Wir wissen, dass das wenig Geld da ist.
Es ist. Ach so, das ist ja was Neues. Danke.
Ja, ne?
Das war mir noch gar nicht klar.
Allerdings war die Steuerschätzung dann doch ein bisschen positiver. Also man hat dann doch noch ein paar Millionen gefunden. Und es gibt ein paar Dinge, die sind versprochen. Und versprochen heißt versprochen, ne? Wird nicht gebrochen.
Wird auch nicht gebrochen.
Sage ich meinem Sohn immer.
Das ist auch wichtig.
Natürlich. Und das gilt auch für einen Ministerpräsidenten und seine Vize.
Vom Kindergarten bis zum Ministerpräsidenten. Ja, das gilt.
Kindergarten, richtiges Stichwort, nämlich kostenloses Kindergartenjahr. Wird aber nicht nächstes Jahr kommen. Ja, genau. Ja, ne? Wird aber nicht nächstes Jahr kommen, weil das sehr viel Vorarbeit bedarf und so. Aber das ist versprochen, das muss kommen. Ja? Die Klimamilliarde muss kommen, die Meisterprämie ist ein super Wahlversprechen, schlicht einzulösen. Ja? Das engt den Spielraum natürlich enorm ein. Eigentlich ist viel zu wenig Geld für alles da. Das heißt, da wird natürlich beinhart verhandelt. Interessanterweise haben die Ministerien trotzdem schon mal munter, fröhlich Wünsche angemeldet, ne? Wie das halt so ist. Also Herr Beiers, der Finanzminister, ist gerade nicht zu beneiden. Und dann kommen halt auch die Kommunen und klopfen jeden Tag an und sagen, wir hätten gern 2 Milliarden. Also ziemlich schwierig gerade. Mhm. Aber das ist eigentlich jetzt nichts Besonderes. Das haben wir vor jeder Haushaltsberatung natürlich verschärft durch die Krise. Interessant ist das, was du mit der Zukunftskommission angeführt hast. Das soll nämlich eigentlich, sollen es keine Finanzverhandlungen sein nach dem Motto, ich hätte gerne 1 Million, nein, ich kriege 2, also einigen wir uns auf 1,5 Millionen. Da soll es eigentlich nicht drum gehen in der Zukunftskommission.
Sondern, erzähl mir mehr.
Sondern, ja, also da geht es um Strukturfragen. Also, wie kann das Verhältnis von Kommunen und Land besser aufgestellt werden? Ja? Wie kann man die Dinge vereinfachen? Wie kann man die Finanzströme entzerren?
Lass mich raten, Konnexitätsprinzip.
Richtig,
das ist richtig,
genau.
Ich hab's gewusst.
Bingo, bingo. Wir sollten mal Konnexitätsprinzip-Phrasenschwein aufstellen. Weil es ist das so dermaßen häufig in der Politik verwendete Wort, das ist schon irgendwie.
Meinst du, ich muss es mal erklären?
Ja,
genau. Alle auf dem Schirm haben,
erklär's
was es eigentlich
doch mal
bedeutet.
Leonie, erklär es uns doch mal.
So, das können wir als neue Rubrik aufmachen. Leonie,
ja.
Erklär's. So. So, das Konnexitätsprinzip, das heißt nämlich im Prinzip nur übersetzt, die Instanz, die eine staatliche Aufgabe beschließt oder eben anordnet, die muss auch die finanzielle Verantwortung für diese Aufgabe tragen. Punkt. Das war's auch schon. Und da will der Hagel jetzt ran.
Richtig. Das ist so was Schönes. Du bist ja sozusagen wahrscheinlich nicht eine sonntägliche Kirchengängerin.
Ich? Nein.
Ich auch nicht.
Nie gewesen.
Auch nicht. Aber es gibt ja das schöne Wort der Sonntagsrede. Ja, das gibt es ja immer noch. Ne? Das sagt man in der Politik ja. In Sonntagsreden. In Sonntagsreden seit 70 Jahren, seit ich denken kann, schon ein bisschen weniger.
Ach, so alt bist du noch nicht.
Nein, so alt. Aber bestimmt gab es das auch schon vorher. Mir wurde gesagt, es muss das Konnexitätsprinzip gelten. Ja, sagt jeder Politiker aus Bund, Land und Kommunen. Also ich kann mich gar nicht anders vorstellen. Deswegen so ein
Phrasenschwein. An eine Zeit vor dem Konnexitätsprinzip erinnerst du dich gar nicht, gell?
Also das Phrasenschwein, das wäre, glaube ich, eine gute Verdienstquelle. Ah, sagen immer alle am Sonntag, ne? Wenn Wählern ist auf dem Festle, sagen wir, es muss endlich mal das Konnexitätsprinzip gelten. Wer bestellt, bezahlt, heißt das ja auch so schön, ne? Nur es hat noch nie gegolten, ja? Nee, es war immer.
Warum nicht?
Ja, weil immer jeder gerne was bestellt. Im Bund sagt, ich hätte gerne ein tolles Gesetz hier, ne? Ich hätte gerne Mütterrente, ich hätte gerne ein Bundesteilhabegesetz, das sozusagen tolle Leistungen für behinderte Menschen hat, alles toll. Aber man hat nicht bezahlt, sondern hat da gesagt, ja, bezahlen dürfen es dann gerne die Kommunen oder die Länder, ja? So, umgekehrt, ja, beschwert man sich auf unteren Ebenen auch gern, die lassen uns im Stich und die müssen mehr Geld geben, aber die oberen Ebenen haben auch kein Geld. Also es ist so ein bisschen Schwarzer-Peter-Spiel, ja, und das macht man schon seit Jahrzehnten. Und der Manuel Hagel, unser allseitiger Innenminister, ja, um im Slang zu bleiben, der hat gesagt, jetzt durchbrechen wir das mal. Ja, jetzt reden wir mal wirklich über das Konnexitätsprinzip, ohne was ins Phrasenschwein schmeißen zu müssen. Und gucken mal, ob wir es wirklich hinkriegen, dass es mal so sortiert ist, dass jede Ebene ihre Aufgaben hat und dafür auch genug Finanzmittel hat. So.
Und hat er da auch schon irgendwas angestoßen oder ist es bisher auch nur eine Phrase?
Es ist eine Absichtserklärung. Es gibt diese Zukunftskommission, soll sich, glaube ich, im Herbst zum ersten Mal treffen, soweit ich das weiß. Ja, und das ist insofern schon ein interessantes Gremium, weil da sitzen, wie du sagst, ne, die Fraktionschefs nicht drin, die kommunalen Spitzenverbände und eben auch die Spitzen der Koalition. Also es ist schon sehr hochrangig. Naja, es hängt jetzt davon ab, ob die jetzt mal wirklich ans Eingemachte gehen, ja, und halt sich überlegen, wie können wir es mal wirklich sauber sortieren. Es soll übrigens auch um das Thema Standards gehen. Ja, auch so ein, ist übrigens auch so eine Sonntagsrede. Die Standards müssen sinken. Ja. Mhm. Gemeint ist damit, muss ich es immer maximal kompliziert bauen. Ja. Muss ich, wenn ich einen Kindergarten baue, muss ich alles 100 Vorschriften genau erfüllen, dass es halt noch teurer und komplizierter wird und ich Personal schwer einstellen kann. Ja. Das sind so die Fragen. Kriegen wir es vielleicht auch einfach hin? Ja. Muss alles immer kompliziert vorgeschrieben sein? Ich meine, das ist ein großes, wirklich ein starkes Instrument, wenn das funktioniert, ja, wenn sie da wirklich was hinkriegen. Wird natürlich nicht einfach, ja, weil da wird natürlich auch beinhart mit Bandagen gekämpft auf beiden Seiten. Mhm. Aber ist ein schönes Tool und es könnte natürlich dann schon auch Auswirkungen haben, dass man halt mal jeder auch eine klare Zuständigkeit hat und jeder auch weiß, dafür bin ich zuständig, dafür auch nicht. Und dann aber auch dafür sorgen muss, dass er genug Geld für hat.
Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt zwei Dinge gelernt. Erstens, du hast ein kleines Trauma vom Konnexitätsprinzip.
Ein Konnexitätstrauma?
Wirklich. Und zweitens, je mehr du über Sonntagsreden erzählst, desto glücklicher bin ich, dass ich die meistens auf meiner Couch verbringe die Sonntage.
Siehst du?
Aber jetzt kommen wir noch, oder möchtest du noch was hinzufügen?
Ja. Du hast mir angesehen, dass ich noch was sagen möchte.
Ich habe es in deiner Mimik gesehen. Dann habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht drüber gehen.
Ja, leider sehen die Zuhörer das nicht, weil sie noch keinen Videopodcast haben. Aber
noch nicht.
Meine Mimik war wahrscheinlich schauend, ja.
Du hast so kritisch die Augen zusammengekniffen.
Naja.
Und durch deine Brillengläser habe ich gesehen, dass da ist noch was.
Nach 20 Folgen, die wir jetzt schon haben, kennst du mich, glaube ich, ja.
Also vor allem arbeite ich hier jetzt schon über anderthalb Jahre.
Auch das, ja, das stimmt. Also was wollte ich sagen? Es gibt das Konnexitätsprinzip im Kleinen im Landkreis Göppingen. Ja.
Och, jetzt kommst du mir mit Göppingen.
Ja, dein Landkreis, Heimatlandkreis, siehst du, gell? Ja.
Leider.
Ja, siehst du?
So, ich komme vom Dorf. Ich identifiziere mich nicht mit Göppingen.
Das stimmt. Aber das ist.
Schwätz mal weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Der Landrat von Göppingen, ja, der hat eine Idee gehabt, machen wir doch ein Konnexitätsprinzip auch hier bei uns. Ja. Mhm. Hat zum Beispiel den Kommunen gesagt, Schulsozialarbeit ist eigentlich kein Thema, was der Landkreis machen muss. Macht es doch bei euch vor Ort. Entscheidet, braucht ihr Schulsozialarbeit und wie viel braucht ihr? Dafür lasse ich euch bei der Kreisumlage was raus. Ne? Also ihr müsst weniger an mich bezahlen als Landkreis. Mhm. Und das hat er mit ganz vielen Sachen gemacht, auch mit vielen Sozialleistungen gesagt. Ihr vor Ort könnt besser entscheiden, ob ihr das braucht. Ja? Braucht es in der Stadt Göppingen oder braucht es auf einer kleinen Kommune wie im Landkreis Göppingen, wie...
Willst du jetzt mein Heimatdorf veröffentlichen?
Nein, aber irgendeins. Ja. Nennen wir irgendeins aus dem Kreis.
Ich sag dir eins, das möglichst am anderen Ende.
Genau.
Wäschebeuren.
Genau. Siehst du, danke schön. Ich wollte nur deine Lokalkompetenz. Ich wollte nicht deinen Ort. Hallo, nichts lege mir ferner.
Hallo, ich war auch mal Praktikantin in der Lokalredaktion in Göppingen. Ich kenne mich da bestens aus.
Dann für alle Göppingen-Fragen. Leonie fragen? Ja?
Bitte nicht.
War aber natürlich umstritten, ne? Weil natürlich andere gesagt haben, naja, überlasst uns mit den Aufgaben alleine. Und manche haben gesagt, naja, dann was macht denn eine Kommune, wo es keine Schulsozialarbeit gibt, weil der Bürgermeister sagt, mag ich nicht. Aber ist ein interessanter Ansatz, ja, mal zu sagen, gib die Aufgaben zurück an die kleinste untere Einer, die es am besten entscheiden kann. Und nur das, was die nicht wirklich machen können, das machen wir selber. Das ist jetzt auch so ein Prinzip, das nennt sich das Subsidiaritätsprinzip. Ist auch so ein Ding, was hier in jeder Sonntagsrede bemüht wird. Jede Ebene soll nur das machen, was sie kann. Und nur dann, wenn das nicht geht, soll die nächsthöhere Ebene eingreifen. Ja? Ist im Prinzip dasselbe wie das Konnexitätsprinzip, nur von unten her gedacht.
Ich muss aber ehrlich sagen, es hört sich so an, als hätte Göppingen da was Gescheites gemacht, wenn ich das auf Schwäbisch mal so sagen darf.
Also ich habe den Landrat dazu auch mal interviewt und das klang eigentlich sehr schlüssig. Er macht das sehr konsequent und er hat natürlich dadurch ja auch die Kommunen finanziell entlastet. Ich würde auch behaupten, dass vielleicht nur da wirklich gehandelt hat, wo auch Bedarf ist. Ja, und so. Und vielleicht brauche ich in einer eher ländlichen Gemeinde, wo es eher friedlich ist, keinen Schulsozialarbeiter und einer, sagen wir mal, eher großstädtischen Stadt, wo es vielleicht auch soziale Probleme gibt, vielleicht einmal mehr. Das ist vielleicht eine interessante Frage.
Mhm. Hattet ihr denn so ein bisschen Erfahrungsberichte mäßig erzählt, was er so für Rückmeldungen bekommen hat?
Also er hat das ja offen gesagt, da gibt es viele, die es kritisch sehen, aber auch viele, die gesagt haben, vielen Dank, ist schön, dass wir das wieder selber entscheiden dürfen. Und vor allem halt viele Kommunen ächzen unter diesen hohen Umlagen. Das heißt, ich glaube, dass das ein ganz gutes Prinzip sein kann. Es ist natürlich da auch immer die Frage, wo und wann und was. Ne? Also man kann das nicht bei allen Sachen so machen, aber ich glaube, ein bisschen mehr wieder in diese Richtung denken, dass wir nicht alles auf höheren staatlichen Ebene bis in der letzten Einzelfallgerechtigkeit durchregulieren müssen und jedes Eventualrisiko absichern, weil das natürlich auch Teil des Problems ist. Ja? Daraus erwachsen Ansprüche und das kostet am Ende sehr viel Geld. Mhm. Na? Und ich glaube, genau um diese Fragen wird es dann gehen. Diese vielen schönen Prinzipien, die wir jetzt hier erzählt haben, und bei denen geht es in der Zukunftskommission.
Mhm. Aber dieses Prinzip, die Leute oder die Institutionen oder was auch immer direkt zu fragen, was sie eigentlich brauchen, ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Weil, also ich kann mich erinnern, im Landkreis Göppingen. Meine alte Schule, das war das Mörike-Gymnasium, das verrate ich gerne, da gab es eigentlich immer eine Schulsozialarbeiterin. Und das war auch etwas, das wurde in Anspruch genommen von relativ vielen Schülern. Also man hat sich da eigentlich immer drauf verlassen können. Sie kam auch dann gerne in die einzelnen Klassen mal und hat nicht nur mit Einzelpersonen gesprochen. Und die Arbeit war sehr, sehr sinnvoll. Während ich jetzt bei mir auf meinem Dorf zum Beispiel, da gab es nur eine Grund- und Hauptschule. Mhm. Damals noch, heute nicht mehr. Und da gab es das nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da war das auch gar nicht notwendig, weil wir auch gar nicht in dem Alter waren, wo das, glaube ich, so richtig relevant war. Da haben, glaube ich, die Lehrer so als Ansprechpersonen noch gereicht, sage ich mal. Die haben ja auch eine pädagogische Ausbildung. Das ist ja nicht so, dass die auf der Brotsuppe dahergeschwommen sind. Insofern, also ich glaube, das ist schon sehr, sehr sinnvoll zu gucken, was brauchen die Schulen im Einzelnen.
Richtig.
Natürlich nicht nur Schulen, generell, was brauchen die Institutionen im Einzelnen und wo macht es Sinn, mehr Geld zu investieren und wo braucht man es einfach nicht?
Und ich glaube, das kann man auf ganz viele Ebenen übertragen. Ne? Es gibt ja das schöne Beispiel, das hat der Landkreistagspräsident, der erzählt das immer sehr gerne, ja, dieses Beispiel, weil da geht es um das Bundesteilhabegesetz. Ja? Das regelt die, sagen wir mal, gewisse Leistungen für Menschen mit Behinderung. Ja? Da kann jetzt natürlich erstmal gar niemand was dagegen haben. Das ist unheimlich wichtig. Nur, das hat halt jetzt wieder alles bis ins Detail festgeregelt. Ja? Und das wird dann auch mal gerne erzählt. Du hast halt dann auch einen Anspruch auf eine Reise nach Mallorca mit einer Begleitung. Ja? Und das Landratsamt muss das bezahlen, ja, wenn es einer der Träger anbietet. Ja? Jetzt kann man sagen, natürlich ist das schön, ja, wenn das sowas ermöglicht wird, aber muss das der Staat bezahlen? Ja? Die Frage kann man schon stellen. Muss es und wer muss es kriegen? Muss es jeder bekommen? Das ist, glaube ich, ein Grundsatzproblem, ja, dass wir es daran gewöhnt haben, in den vielen guten Jahren, die wir hatten, unser Sozialstaat auf die maximale Ausbaustufe zu heben und versuchen, jedem gerecht zu werden. Und da sind einerseits Unwuchten entstanden, weil vielleicht manches nicht mehr bezahlbar ist. Und es gibt vielleicht auch manchmal, ich will nicht das Wort Missbrauch in den Mund nehmen, aber werden Leute alimentiert, die es vielleicht gar nicht unbedingt benötigen. Ja, und ich glaube, da müssen wir schon hin, weil das können wir uns in diesen Zeiten nicht leisten. Und das schlägt halt leider alles immer in den Kommunen auf, oft in den Landkreisen, weil das die Sozialträger sind und in den Städten. Und die ächzen teilweise daran. Ich kenne noch so ein Beispiel, auch eine Sache, die eigentlich total toll ist. Ja, es gibt ja den Unterhaltsvorschuss, wenn sich zwei Menschen trennen und der eine bezahlt seinen Unterhalt nicht. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass der Staat den Unterhalt vorstreckt. Total was absolut Wichtiges, ja, weil das kann Alleinerziehende in extreme Not bringen. Nur, da hat man das Gesetz hier so geändert, dass die Kommune nahezu unendlich ins Ausfallrisiko gehen muss. Und das will jetzt die Bundesregierung wieder ändern. Weil nur dadurch, ja, in einer Kommune, in einem Landkreis plötzlich die Kosten um Millionen explodiert sind. Ja, und dann ist eine absolut sinnvolle Maßnahme, die auch wichtig ist, ja, ist aber dann so ins Uferlose getrieben worden, dass plötzlich enorme Kosten entstehen. Und vielleicht dann, dass auch mal jemand Anspruch nimmt, der es vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Beispiel. Es gibt für all diese Sachen eine gute Begründung. Ja? Und die sind, glaube ich, auch sinnvoll. Nur können wir es uns vielleicht in dieser Endausbaustufe, sage ich, nicht mehr leisten.
Mhm.
Also ein spannendes, nicht so einfaches Thema. Ja?
Absolut. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich kenne tatsächlich eine Freundin, die musste das in Anspruch nehmen und für die war das ganz arg wichtig, weil dadurch konnte sie eine Ausbildung machen, hat es geschafft, ihre Kinder dann
genau
zur Betreuung zu geben und dadurch hat das alles erst funktioniert.
Das ist es, ja. Also ich will gar nicht sagen, dass wir sowas nicht brauchen. Im Gegenteil, also wir brauchen, der Sozialstaat ist was ganz Wichtiges für unseren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Aber es geht vielleicht nicht immer und in jeder Ausführung. Ich glaube, da ist die Frage, ne, des Maßes, wo es geht und wo es nicht geht.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, gerade bei diesem Beispiel, aber müsste es dann nicht so sein, dass theoretisch die Männer, die nicht bezahlen, die existieren ja irgendwo. Müsste man nicht vielleicht sogar einen Großteil, aber das ist jetzt geraten, dann früher oder später dazu bringen können, dass sie das Geld zurückzahlen? Müsste das dann nicht zurück in die Staatskassen
fließen? Ja, das ist auch so. Das ist so. Also das ist ja nur ein Unterhaltsvorschuss. Das heißt, wenn der Mann, oder kann ja auch theoretisch eine Frau sein, aber in der Regel sind es tatsächlich in unserer Gesellschaft eher die Männer, wenn die dann sozusagen aufgetrieben werden, dann werden die natürlich dazu aufgefordert, das zu bezahlen und müssen das dann auch zurückzahlen. Der Punkt ist ja, das betrifft ja die Fälle, wo die halt sich der Zahlung entziehen, ne, durch verschiedene Tricks.
Ne? Sind.
Ich würde mal behaupten, dass der Großteil der Personen da ihren Unterhalt auch bezahlt. Es gibt aber halt einfach welche, die sich verweigern mit Tricksen. Und das Problem ist ja eher genau, dass man ihrer nicht habhaft wird. Sonst wäre es ja einfach nur, dann gibt es ja diesen Vorschuss. Ne? So, und dann ist halt die Frage, wie lange gibt es denn, wie hoch, in welcher Höhe, in welchen und so. Das sind einfach Fragen, die man dann stellen muss, ja. Und da geht es nie darum, sowas abzuschaffen, das würde ich mal gar nicht wollen, aber halt vielleicht irgendwie in seinem Umfang begrenzen.
So, jetzt sind wir aber ziemlich vom Thema Zukunftskommission irgendwie abgerückt und
Konnexitätsprinzip.
Genau.
Aber wir haben ja noch einen dritten Punkt, Leonie, gell?
Richtig.
Richtig.
So, und zwar ist es die Entlastungsallianz.
Richtig.
So, und die wird nämlich unter Federführung von Staatsminister Jörg Kraus, ein Grüner by the way, weitergeführt.
Richtig.
So, ich würde vielleicht ganz kurz recappen, was das überhaupt ist.
Mach das mal, ja.
Unsere Zuhörer. Und zwar ist es eine Initiative, sage ich mal, aus 2023, die mit insgesamt 9 Expertengruppen arbeitet und diesen bürokratischen Aufwand für Bürger, Unternehmen und auch die öffentliche Verwaltung einfach deutlich reduzieren möchte. Und da sind eben unter anderem Kommunalverbände, Wirtschaftsverbände, aber auch Mitglieder der einzelnen Ministerien hier in Baden-Württemberg kommen da zusammen und reden darüber. Und die haben, korrigiere mich, bisher 3 Entlastungspakete beschlossen. Ja, oder? Du,
genau.
Du nickst, das hören unsere
Jawohl,
Zuhörer
genau,
nicht.
Richtig. Genau, ich nicke, ja, 3. Genau, die haben das beschlossen. Das war tatsächlich, das war 2022 war das, glaube ich, zum allererst, da gab es einen Brandbrief von dem Gemeindetagspräsidenten Steffen Jäger.
Den wir ja auch schon mal im Interview hatten.
Den wir auch schon im Interview hatten, richtig.
Nachlesen.
Genau, lohnt sich. Und den haben wir auch bald wieder. Und den haben wir bestimmt auch mal im Podcast. Herr Jäger, freundliche Einladung.
Wir sind noch ganz nett.
Total. Der hat damals einen Brandbrief geschrieben, so geht es nicht weiter. Ne? Und darauf hat Kretschmann damals noch als Ministerpräsident gesagt, jawohl, wir setzen uns zusammen, hier Wirtschaftsverbände, Kommunalverbände und hier auch Mitglieder der Landesregierung und der Fraktionen im Landtag und wir machen das jetzt. Ne? Und der hat tatsächlich schon einiges beschlossen. Da sind so Dinge wie die Genehmigungsfriktion herausgekommen, dass man alles nach 3 Monaten automatisch genehmigt bekommt. Oder auch das Regelungserprobungsgesetz, das klingt schon wieder sehr bürokratisch, ist aber eine tolle Sache, dass Kommunen einfach mal Vorschriften nicht anwenden dürfen. So, und das läuft weiter. Ne? Das heißt, da ist man auf einer anderen Ebene beschäftigt. Ein bisschen die Frage, was dabei rauskommt. Es gibt aber eigentlich noch einen ganz anderen Game-Changer in dem Zusammenhang, der das, glaube ich, nochmal übertrifft, nämlich unseren Lieblingsoberbürgermeister. Du ja, ahnst
Lieblingsoberbürgermeister?
Nein. Also
ich habe keinen Lieblingsoberbürgermeister. Okay. Ich habe alle Oberbürgermeister hier im Land gleich lieb.
Das war jetzt, ich natürlich auch. Das war jetzt etwas flapsig gesagt, ja. So.
Du hast Partei ergriffen.
Das stimmt. Ich formuliere es jetzt nochmal neu als Chefredakteur des Staatsanzeigers, muss ich alle Bürgermeister gleich wertschätzen.
So,
das tue ich auch.
Welchen hast du jetzt gemeint?
Das war jetzt sozusagen unter dem Aspekt, dass er eben medial sehr gerne um uns auftritt. Du ahnst, welches ist? Unser Boris Palmer natürlich, ja. Das wusstest du jetzt. Du hast schon in Tübingen studiert, ja. Oder? Du kennst den doch, den Boris quasi, oder?
Bin ihm das eine oder andere Mal über den Weg.
Siehst du, ne? Genau. Also.
Aber jetzt mal halt Stopp. Soweit ich weiß, hat er jetzt gesagt, der wird sich gerne mal äußern.
Richtig, so sieht es aus. Wir haben ja schon eine ganze Folge eben mit guten Gewitwe, deswegen brauchen wir es jetzt nicht mehr allzu ausdappen. Aber tatsächlich hat Boris Palmer in der letzten Landespressekonferenz vor der Sommerpause gesagt, ich zitiere, Achtung, ich richte mich nochmal auf. Genau. Ich werde mich jetzt 2 Jahre nicht zur Landespolitik äußern.
Das klang zu sehr nach dir selbst.
Ja, das stimmt, ja. Das war jetzt sogar zu schwäbisch.
Das musst du nochmal üben.
Versuche mich jetzt nicht in Boris Palmer. Ich werde mich jetzt 2 Jahre nicht so landespolitisch äußern. Auch nicht besser. Aber es gab schon, sagen wir mal, erstaunte Mienen, ein bisschen zu leichten Schmunzeln unter der Journalistenschar. Und auch die Frage, halten Sie das durch?
Ich sage nein.
Ja.
Ich habe in Tübingen gelebt. Ich sage nein.
Er hat aber auch beim Rausgehen gesagt.
Ach, da hat er schon wieder was gesagt.
Ja, aber natürlich nur zur Landespolitik. Ne? Also Bundespolitik darf man natürlich schon. Nein, also warum sagt er das? Ja, das hat einen ernsten Hintergrund und ich finde es erstmal gut, ja, weil er ist jetzt Beauftragter für Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung. Ein Ehrenamt, ja. Und er wird da 2 Jahre jetzt Vorschläge im Stillen mit den Ministerien arbeiten und sie nur dem Cem Özdemir und dem Manuel Hagel, also dem Ministerpräsidenten und seinem Vize, auf den Tisch legen. Und er sagt, ich werde mich dazu nicht öffentlich äußern. Und natürlich auch dann zu allen anderen landespolitischen Themen nicht, weil alles ja mit allen zusammenhängt. Und ich finde es erstmal gut, dass er sich so ein Moratorium auferlegt. Ich glaube auch, dass er das vielleicht sogar durchhalten kann, weil er jetzt wirklich die Chance hat. Ja, also ich setze ein vielleicht hinein. Ich will ja nicht schon wieder eine Wette verlieren und einen Kasten Spezi oder so.
Momentan haben wir ja gar keine Laufen.
Nein, noch keine Laufen, ja, das stimmt.
Wir können ja, warte, das wäre ja dann quasi eine 2-Jahres-Wette.
Mhm.
Wir können ja jetzt mal, sagen wir wetten um Weihnachtsplätzchen.
Um Weihnachtsplätzchen?
Ich mag jedes.
Was sagst du denn?
Ich gebe ihm 6 Monate.
Okay. Und ich sage, er hält das durch. Ja, Weihnachtsplätzchen?
Leonie? Weihnachtsplätzchen.
Hier?
Und so, wenn das durchhält in 2 Jahren, dann da ist Hochsommer, dann zahlst du mir den Malle-Urlaub.
So. das ist eine nachträgliche Wettkonditionsänderung, da kann ich nicht zustimmen. Also Weihnachtsplätzchen, darüber reden wir, ja.
Sommerplätzchen gibt es ja nicht.
Er hat übrigens die Gartenschere seines Vaters mitgebracht in die Landespressekonferenz. Die letzte Gartenschere. Ja, ich habe ihn dann auch gefragt, wie haben Sie das an der Landespforte vorbeigeschleppt? Ja,
das wüsste ich jetzt auch. Nein, ich will es eigentlich nicht wissen, aber...
Interessant, gell?
Durchaus, ja.
Aber es war eine Symbolik, ja, weil Heckenschere, Brombeerge, Flecht, das sind ja alles auch so Metaphern für die Bürokratie, ne, die man da... So, und deswegen war das eine schöne Geste. Also ich glaube, der Boris hat eine Chance, das ist ein cleveres Kerlchen, der ist wirklich klug, klüger als viele andere, lässt halt manche auch spüren, aber ich sag mal so, er hat jetzt echt eine Chance, was zu verändern und die Mentalität, das Setting, wie Verwaltung denkt, ganz neu aufzustellen. Wenn ihm das gelingt, glaube ich, dann kann er einer der Großen im Land werden. Und es gibt natürlich so auch einen Hintergedanken, den ich jetzt mal vermuten würde, wenn ich jetzt Cem Özdemir wäre, vielleicht gelingt es ja auf dem Weg, denn bekanntesten Bürgermeister Deutschlands auch wieder in die Grüne Partei zurückzuholen. Weil wenn er sich jetzt bei Wert und 2 Jahre mal nicht auffällig wird, sage ich jetzt mal, und vielleicht sogar gute Sacharbeit macht, who knows.
Ich glaube, auch dann würden sich manche noch dagegen wehren. Gerade die grüne Jugend zum Beispiel könnte ich mir da gut vorstellen, dass die da vielleicht was dagegen hätte.
Davon gehe ich fest aus. Der wird sicher nie alle überzeugen können. Andererseits kann man natürlich schon die Frage stellen, wie viele gute Oberbürgermeister haben die Grünen hier in Baden-Württemberg? Zirp, keine.
Wir haben einen Löppingen.
Ja, das stimmt.
Den habe ich aber damals auch nicht wählen wollen.
Und der ist auch ein guter, da hast du recht, den habe ich jetzt übersehen.
Ich habe seine Politik nicht verfolgt, ich habe ihn damals nicht wählen wollen. Aber...
Psst, wir sind hier doch neutral.
Ich habe nicht gesagt, dass er schlecht ist.
Das stimmt.
Ich habe nur gesagt, ich wollte ihn nicht wählen. Ja. Aber das hat mehr damit zu tun gehabt, dass ich Sympathien für unseren alten Bürgermeister hatte.
Ja.
Das hatte jetzt nichts mit
völlig legitim,
Herrn Mayer selbst zu tun.
Da hast du recht.
Ich fand einfach, bisher hatten wir damals sehr, sehr gute Politik in Göppingen. Die Stadt kam sehr voran.
Siehst du, wir haben ja...
Deswegen wollte ich da einfach...
Immer wieder Göppingen.
Das wird man nicht los.
Also, es gibt natürlich welche. Es gibt auch Bürgermeister. Aber er ist eine profilierte Figur. Ich glaube, die Grünen können sich es nicht leisten, so eine Person nicht bei sich zu haben. Und müssen es vielleicht auch aushalten, ja, dass es da mal andere Meinung gibt. Das hat die Grünen eigentlich immer ausgezeichnet. Schauen wir mal. Gucken wir mit 2 Jahren. Da schließen wir jetzt aber keine Wette für ab. Da werde ich nicht.
Du hören. Langweiler.
Das ist mir zu riskant. Vielleicht reden wir noch.
Über
Grün-Schwarz 100 Tage. Wir haben jetzt ja über die 3 zentralen Reformprojekte gesprochen.
Immer diese dramatischen Zahlen. 100 Tage.
Ja, ja. Also Özdemir hat uns ja auch gesagt, Leute, mit sowas kann er nicht viel anfangen. Es wird kein großes Jubiläum geben, weil wir ehrlich gesagt, das willst du nach 100 Tagen auch schon. Ne? Da ist ja gerade erst mal alles im Anlaufen. Ich glaube, wir können aber darüber sprechen, dass diese grün-schwarze Koalition in den Arbeitsmodus gefunden hat. Auch da gab es eine nette Begebenheit auf der letzten Landespressekonferenz.
Und das hast du natürlich wieder hautnah mitbekommen und hast mich nicht mitgenommen.
Das hast du jetzt gesagt. Du warst ja im Urlaub.
Ja, und es war sehr schön.
Siehst du?
Das heißt nicht, dass du alle spannenden Termine auf meinen Urlaub legen musst.
Manche gehen in den Urlaub, manche gehen auf Landespressekonferenzen. Ja, ich sage nur, Augen auf bei der Terminwahl.
Jetzt erzähl mal. Ja, ich habe gedacht, im Sommer bin ich sicher.
Das stimmt.
War halt die falsche Sommerwoche.
So sieht's aus. Ich muss ja auch nicht überall dabei sein. Also.
Sagt wer?
Genug der flapsigen Bemerkungen. Tatsächlich war es so in der letzten Landespressekonferenz, da haben wir das Prinzip der Augenhöhe sozusagen ganz real betrachten dürfen. Ne? Da ging es erstmal um die Frage, wer jetzt hier das klare Statement zum Anschlag auf den CSD hat in Berlin. Ja? Erst Herr Özdemir, dann wollte Herr Hagel das nochmal betonen, dann wollte Herr Özdemir es nochmal unterstreichen, dann wollte nochmal Herr Özdemir genau betonen. Ich habe immer gesagt, Und ich habe dann immer gesagt, ich versuche es jetzt mal zwischendurch wieder mit einer Frage als Moderator.
Hat es funktioniert?
Ja, aber ich kam dann erst recht spät zu Wort. Ja. Also man hat gemerkt, es ist schon so, und das siehst du an ganz vielen Kleinigkeiten, ja. Herr Hagel hatte zum Beispiel ein Büro, das genau gleich groß ist im Landtag, wie Herr Özdemir.
Kommt es an, auf die Quadratmeter
richtig,
im Landtag.
Richtig, er hat jetzt zum Beispiel einen Staatssekretär, der auch am Kabinettstisch mitsitzen darf. Ja. Also es gibt ganz viele solche Punkte. Und dahinter steckt aber auch was Reales. Beide betonen das, wenn man mit beiden spricht. Wir wollen schon auch den anderen Platz zum Atmen lassen. Ja, so Herr Özdemir sagt, er versucht jetzt einfach nicht, den anderen zu überstrahlen. Ja, so, das ist auch sinnvoll. Und umgekehrt sagt auch Hagel, na gut, er ist halt der Ministerpräsident. Ja, natürlich ist es so, dass dieses nie auf mit der Augenhöhe ganz schwierig ist, weil natürlich alle gucken nur auf den Ministerpräsidenten. Ja, das ist leider so in der Landespolitik. Trotzdem, Hagel hat jetzt als Innenminister schon auch ein sehr wichtiges Amt, ist ja gleich bei dem Brand im Umsperrwerk Reutlingen als Krisenmanager aufgefallen. Und also das ist schon interessant. Also es gibt dieses Bemühen um Augenhöhe. Ja, aber trotzdem schaffen es beide, ihr Ego zurückzustellen und zu sagen, wir müssen in der Sache zur Lösung kommen. Ne, weil sonst kommen die da von ganz rechts, ne, und profitieren davon. Und ich glaube, das kann man, glaube ich, schon sagen. Die haben es geschafft, bei allen Sachen, die es vielleicht so im Kleinen gibt, wo man sich dann vielleicht doch ein bisschen kabbelt, dass sie in den großen Fragen Kompromisse finden und sagen, und das ist auch gemeinsam vertreten. Und es gibt auch, glaube ich, eine vertrauensvolle Basis zwischen den beiden Chefs, zwischen Özdemir und Hagel, dass man sich vertraut, dass Absprachen gelten. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Botschaft. Ich finde auch, die machen einen ganz ordentlichen Job. Özdemir ist jemand, der sehr eloquent und sehr geschickt und auch mit einem gewissen Glanz uns vertritt, auch bundesweit. Und Hagel wächst auch in dieses Amt hinein. Ja, da merkt man schon, das ist jetzt was anderes, wenn er Fraktionschef war vorher. Jetzt ist er Chef von 45.000 Angestellten, Polizisten, das sind alles ernste Themen. Ja, da geht es um wichtige Fragen, um Extremismus, um Palantir. Also da merkt man schon, es gibt auch eine gewisse Gravität. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Arbeitsmodus. Wenn sie den so beibehalten, 5 Jahre, glaube ich, kommen sie mit ihrer Reformagenda doch einigermaßen voran.
Und damit haben wir jetzt eigentlich auch alle Reformvorhaben durch. Wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Ich würde fast sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt.
Und wir haben schon wieder eine Wette laufen. Juhu.
War ja diesmal eine ziemlich langfristige.
Oh ja.
Es sei denn, Herr Palmer möchte sich umentscheiden und dafür sorgen, dass ich diese Wette gewinne.
Ach so, indem er sagt, ich hake jetzt doch wieder was.
Richtig.
Wir werden das ganz genau verfolgen. Ja. Von daher, wir haben ja unsere Wetten immer ordentlich eingelöst.
So.
Es hat mir riesen Spaß gemacht, Leonie. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank auch dir.
Dann danken wir unseren Hörern, dass sie uns so treu die Fahne halten, schon seit 20 Folgen. Ja, und ich glaube, es wird jede Folge immer noch ein bisschen besser, ein bisschen lustiger, ein bisschen tiefgründiger.
Wir bemühen uns.
Wir bemühen uns, genau.
So wie Hagel und Özdemir.
Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Gucken Sie auch gerne bei www.staatsanzeiger.de rein und schauen Sie dort jeden Tag vorbei mit aktuellen News zu Baden-Württemberg.
Und ganz meiner Generation nach. Wir sind natürlich auch überall auf Social Media zu finden, egal ob auf Instagram, TikTok oder Facebook.
Super. Und dann noch vielen Dank an Patrick Wittmann und Rieke Stapelfeld, die die technische Bearbeitung des Podcasts machen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.